Priscilla und Lukas, was nehmt ihr mit vom Abstimmungssonntag?
Es war ein erstaunlich erfolgreicher Tag für die progressive Schweiz.
Ich schließe mich dem an, aber was mich auch noch gefreut hat, ist, dass die Stimmbeteiligung hoch war, sogar sehr hoch für Schweizer Verhältnis. 56% der Stimmberechtigten sind tatsächlich abstimmen.
An diesem Sonntag hat die Stimmbevölkerung verschiedene wichtige Entscheidungen getroffen. Über die beiden Vorlagen, die am meisten zu reden gegeben haben, wenn wir in dieser Sondersession reden. Über das überraschend klare Nein zu der SRG-Halbierungsinitiative und über die Annahme der Individualbesteuerung, die ebenfalls deutlicher ausgefallen ist als erwartet. Wir wollen aber auch analysieren, welche Erkenntnisse sich aus dem Abstimmungssonntag ableiten lassen für die nächste wichtige Entscheidung, die ansteht. Schon in 3 Monaten stimmen wir nämlich über die SVP-Initiativen ab mit dem Titel «10 Millionen sind genug». Das wird die wichtigste Abstimmung von dieser Legislatur. Entsprechend hitzig wird schon jetzt darüber gestritten. Mein Name ist Dennis Bühler, ich arbeite als Bundeshaus- und Medienredaktor bei der Republik. Mit mir im Studio sind meine Bundeshauskollegin Priscilla Imboden und der Lukas Häuptli, der bei der Republik das Ressort Politik und Recherche leitet. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Die SRG-Halbierungsinitiative hat am Sonntag an der Urne Schiffbruch erlitten. 62% haben Nein gesagt zu dieser SVP-Forderung, die Radio- und Fernsehgebühren auf 200 Franken zu senken. Die Ablehnung war damit viel deutlicher als erwartet. Wieso ist das so rausgekommen?
Gut, ich glaube, man kann sagen, die Mehrheit der Abstimmenden wollen den SRG, der breit und solid informiert und unterhaltet. Von dieser Mehrheit gibt es sicher auch einige, die abgestimmt haben, die Nein gestimmt haben, die sagen, das ist wichtig für unsere Demokratie und das ist wichtig für den Zusammenhalt von unserem Land. Oder ein bisschen prosaischer ausgedrückt, eine Mehrheit will eine starke SRG, die einerseits die Landfrauenküche und das Lauberhornrennen zeigt, aber eben auch die Tagesschau bringt.
Man kann es auch so analysieren, dass man sagt, die Städte haben mobilisiert, das Land nicht so. Die Gegner der Initiative haben eine grosse Kampagne geführt, sie waren sehr präsent. Und die SVP selber hat sich erstaunlich knausrig gezeigt, auch im Wissen, dass das SRG auch bei ihrer Klientel auf dem Land noch recht beliebt ist.
Obwohl die SVP und auch der Gewerbeverband, der ja auch für ein Jahr gekämpft hat, die Abstimmung verloren haben, haben sie mit ihrer Initiative trotzdem viel erreicht. Der SVP-Bundesrat Albert Rösti hat die Gebühren ja nämlich schon im Vorfeld von dieser Abstimmung gesenkt, von 335 auf 300 Franken ab dem Jahr 2029. Zudem hat er die allermeisten Firmen von der Abgabepflicht befreit. Dürfen sich also auch die Verlierer auf dem Sonntag als Sieger fühlen?
Ja, ich finde eben nicht, weil das Abstimmungsresultat ist derart eindeutig, ist derart klar, dass man muss sagen, die Initianten, die Initiantinnen haben verloren. Punkt. Aber natürlich im Vorfeld von dieser Abstimmung hat es die Gebührensenkung gegeben, du hast es erwähnt, Dennis. Und der Gregor Rutz hat am Sonntagnachmittag tatsächlich vor laufender Kamera auch gesagt, das sei ein Erfolg für sie, obwohl er eben mit 62-38% verloren hat. Das sei ein Erfolg für sie, weil der Bundesrat das erste Mal in der Geschichte der SRG die Gebühren gesenkt hat. Und hat dabei zum Beispiel verschwiegen, dass die Gebührensenkung ja schon im Jahr 2024 war. Und zumindest formal mit dieser Abstimmung nur am Rand etwas zugehört.
Also das ist eigentlich eine falsche Aussage. Schon die Bundesrätin Doris Leuthard hat im Vorfeld von der No-Bilag-Abstimmung die Gebühr auf 365 Franken pro Haushalt gesenkt, damals als Massnahme. Das hat sie aber auch können, ohne grosse Sparprogramme bei der SRG hervorzurufen, weil wegen dem Bevölkerungswachstum das auch einigermassen gelenkt hat.
Das ist jetzt das mal anders.
Das ist das mal anders und darum sehe ich es wirklich auch so, dass die Verlierer gewonnen haben an diesem Abstimmungssonntag gegenüber der SRG. Ohne sie wäre es nie so gekommen, dass die SRG jetzt gerade 17% von ihrem Budget einsparen muss. Das ist viel. Wir werden vermutlich am Mittwoch erfahren, was das heisst. Und wegen des ständigen Angriffs auf die SRG seit dem Vorfeld von der No-Bilag-Abstimmung über all die Jahre bis und mit heute ist die Angst in der SRG grösser als vorher.
In den letzten 11 Jahren haben wir 3 Mal über die Finanzierung der SRG abgestimmt. Zuerst 2015 über das Radio- und Fernsehgesetz, dann 2018 über die von dir erwähnte No-Bilag-Initiative und jetzt nochmal über die Halbierung. Hören die ständigen Attacken jetzt endlich auf?
Nein, die hören nicht auf. Also das Abstimmungspro-Komitee hat ja vorgestern am Sonntag so getönt, als hätten sie gewonnen. Es sind weiterhin Forderungen gekommen, die Unternehmensabgabe doch ganz abzuschaffen, obwohl das jetzt ist abgelehnt worden. Und wie wir noch werden sehen, gibt es da auch Pläne vom Bundesrat Albert Rösti, die in die Richtung von dem gehen, wo die Initianten wollen.
Es hat ja im Vorfeld von der Abstimmung GegnerInnen von der Initiative gegeben, die gesagt haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir über 60% Nein-Stimmen zusammenbringen. Das ist möglicherweise wichtig als Signal für die Bevölkerung, aber in Sachen Angriff von der SVP auf die SRG ist völlig irrelevant. Weil wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten im Politbetrieb von der Schweiz, dann das. Die SVP hat einen unglaublich langen Atem. Und wenn sie etwas zu ihrem Kernthema gemacht hat, dann bringen sie das Kernthema immer und immer und immer wieder. Das sieht man bei der Migration, das sieht man aber auch bei den Angriffen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Tatsächlich hat sich der Medienminister Albert Rösti von der SVP am Sonntagabend an der Medienkonferenz so geäussert, dass man hätte das Gefühl haben können, die Halbierungsinitiative sei angenommen worden.
Wir stellen aber auch fest, dass die Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernst genommen werden müssen. Auffällig häufig wurden Ausgewogenheit und Sachgerechtigkeit der Angebote diskutiert. Diese Diskussion wird im Zuge der Erarbeitung der neuen Konzession sicher vertieft weitergeführt.
Was führt der Albert Rösti im Schild, wenn er Ausgewogenheit und Sachgerechtigkeit so betont?
Vielleicht zuerst einmal, dass er bei so einem klaren Abstimmungsergebnis sagt, man muss auf die Gegner, auf die Verlierer hören. Das ist schon bemerkenswert. Weil umgekehrt hat er das natürlich niemals gesagt. Wenn die Initiative mit 62% Ja-Stimmen angenommen worden wäre, hat er niemals gesagt, man muss auch die Nein-Stimmen ernst führen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es einfach wichtig, dass der Albert Rösti, bevor er Bundesrat geworden ist, im Nationalrat war und dort unter anderem Teil des Initiativkomitees war und die Initiative in wesentlichen Teilen mit vorantrieben hat. Er ist am Anfang gestanden von dieser Initiative und das Mäntel, das hat er ganz offensichtlich noch nicht abgezogen.
Ja, es ist sehr interessant. Er ist sehr früh mit der Aussage gekommen, man müsse da auf die Ausgewogenheit und Sachgerechtigkeit schauen. Und dazu muss man sagen, das steht schon in der Bundesverfassung. Das ist nicht neu. Die SRG die muss heute laut Verfassung, ich zitiere, die Ereignisse sachgerecht darstellen und die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen. Das ist also kein neuer Auftrag. Was relativ klar wird an dem Ganzen, ist, dass der Albert Rösti möchte, dass die SRG nach rechts rückt.
Also das heisst, er teilt die Aussagen, die man auch im Abstimmungskampf gehört hat von den Initianten rund um den Thomas Matta, dass die SRG linkslastig ist. Teilt denn ihr die Ansicht? Also gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass die SRG zum Beispiel linker ist als die privaten Medien?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich muss auch sagen, ich war ja 17 Jahre lang bei Radio SRF angestellt, bis ich vor 4 Jahren zur Republik gewechselt habe. Damals, als ich angefangen habe beim Radio SRF, hat es viele so Alt-68er gehabt. Es hat sehr wirklich auch bekennend linke Journalisten gehabt beim Schweizer Radio. Es hat auch nicht für nichts DRS, der rote Sender zum Teil geheissen. Es hat auch etwas dran dann gehabt. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Jetzt ist es eher schwierig festzustellen, wo die SRG-Journalisten stehen. Ich würde auch sagen, sie sind insgesamt unpolitischer geworden, weil das auch von den oberen Etagen so gewünscht wird. Und was man dazu auch noch muss sagen, ist, es wird vor jeder Abstimmung, und das ist schon immer so gewesen, und vor jeder Wahl werden Sekunden gemessen von der Sendezeit, wo alle Parteien oder beide Seiten in einem Abstimmungskampf haben, um sicher zu sein, dass es komplett ausgewogen ist, das wird überwacht und es wird sofort auch justiert, wenn eine Seite mehr Sendezeit hat. Also dort wird wirklich auf die Ausgewogenheit geschaut und gemessen und nachgewiesen, dass es so war. Da kann man nicht sagen, das ist einseitig.
Wir haben von der Republik ja das ein oder andere Mal mit Sendungen von SRF zusammengearbeitet. Mein Eindruck war dort folgender. Die Kolleginnen und Kollegen von SRF haben alles wollen, aber was sie ganz sicher nicht haben wollen, den Eindruck erwecken, dass sie irgendwann mal links stehen, das wirklich nicht. Und in einem konkreten Fall hat unser Kollege Yves Wegelin in einem Artikel und in der Recherche für die Republik nachgezeichnet, was das zum Beispiel in der Wirtschaftsberichterstattung von SRF heisst. Er hat dort wirklich sehr detailliert können zeigen, dass die Wirtschaftsberichterstattung von SRF, wenn schon, eher nach rechts ausschlägt als nach links ausschlägt.
Jetzt will der Albert Rösti die Redaktionen von SRF und den Äquivalenten der anderen Sprachregionen auf SVP-Kurs trimmen. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie er das könnte versuchen oder wie ihm das allenfalls sogar könnte gelingen?
Ja, einerseits steht ja eben die Konzession im Raum. Dort ist mir noch nicht ganz klar, wie viel er wirklich Einfluss nehmen kann auf das Programm von SRG-Sendungen. Was mir einfach aufgefallen ist, ein Einfallstor für die politisch Rechte sind Beschwerden gegen einzelne SRG-Sendungen. Die Beschwerden kann mehr oder weniger jeder Mann, jede Frau einreichen, wenn er das Gefühl oder sie das Gefühl hat, eine Sendung ist nicht ausgewogen. Dann kommt sie zur Ombudsstelle. Und dann, wenn man nicht einverstanden ist mit der Beurteilung durch die Ombudsstelle, kommt sie zur sogenannten unabhängigen Beschwerdeinstanz. Und die Ombudsstelle hat in ihrem letzten Jahresbericht selbst festgestellt, es gab konzertierte Beschwerdeaktionen, nicht nur, aber vor allem von rechts gegen einzelne SRF-Sendungen. Und die Beschwerdeflut oder die konzertierten Beschwerdeaktionen, die haben natürlich etwas zur Folge.
Was denn?
Zuerst einmal muss sich die Gegenseite mit diesen Beschwerden auseinandersetzen. Also einzelne SRF- oder SRG-Redaktionen müssen Stellung nehmen dazu. Das ist jedes Mal eine Riesenarbeit und ist jedes Mal auch ein impliziter Druck, weil man natürlich zu hören bekommt, das ist überhaupt nicht ausgewogen. Und dann gibt es natürlich auch dann die Entscheide, wo im einen oder anderen Fall tatsächlich SRG-Sendungen kritisiert werden. Einerseits durch die Ombudsstelle und andererseits eben durch die sogenannte unabhängige Beschwerdeinstanz UBI.
Bist du in deinen 17 Jahren bei SRF eigentlich auch mit so Beschwerden konfrontiert gewesen, Priscilla?
Ja, ehrlich gesagt nicht so oft. Ich kann mich nur an zweimal erinnern. Die eine ist von der Ombudsstelle abgelehnt worden, die andere ist von der Ombudsstelle als berechtigt angesehen worden. Das ist nachher, wenn man so betroffen ist von so einem Entscheid, das ist schon peinlich, muss ich schon sagen, wenn man gerügt wird von der Ombudsstelle. Aber was es vor allem für eine Auswirkung hat, eine konkrete, ist, dass eben, wie der Lukas hat gesagt, es gibt sehr viel Arbeit, die Antworten zu verfassen und es bindet sehr viel Kräfte und es führt dazu, dass innerhalb von der SRG man eher versucht, möglichst keine solchen Beschwerden zu bekommen, weil man sonst einfach ein bisschen von der Arbeit abgehalten wird und das führt natürlich, wenn man das durchzieht, nachher auch zu einer ängstlicheren, zurückhaltenderen Berichterstattung und das ist nicht eine gute Sache.
Die Ombudspersonen werden von der SRG selber eingesetzt. Anders sieht es aber bei der UBI aus, eben der unabhängigen Beschwerdeinstanz. Die wird nämlich vom Gesamtbundesrat gewählt auf Antrag vom Medienminister. Der Albert Rösti hat also ziemlich grossen Einfluss.
Das sehe ich als den Punkt, wo er Einfluss nehmen kann auf die Ausrichtung der SRG. Eben wie gesagt, Konzession ist schwierig. Sonst wie ein BAKOM würde das auch nicht gehen. Das wäre ja wie eine staatliche Instanz, die irgendwie die Medienfreiheit einschränken. Das nehme ich an, das hoffe ich auch, dass das nicht probiert wird. Wo er natürlich Einfluss nehmen kann, ist, wenn er vor allem rechtere Personen für die UBI ernennt und die UBI nachher konsequenter quasi aus einer rechtspolitischen Perspektive über die beanstandeten Beiträge bei SRF urteilen. Das würde natürlich recht viel Druck ausüben auf die SRG, eine Berichterstattung zu gewährleisten, die für ein Rechtspublikum akzeptabel ist.
Wir haben ja mal wissen, wie denn die UBI im Konkreten wirklich arbeitet. Und du, Dennis, bist ja mal an Verhandlungen dabei gewesen. Und mir würde jetzt wundern, was ist dort eigentlich rausgekommen aus deiner Sicht?
Genau, ich bin Ende Oktober als Journalist mal bei zwei Verhandlungen von dieser UBI zuhören. Die tagt in Bern, man kann sich dort anmelden, man kann zuhören. Und frappant habe ich vor allem die eine Diskussion gefunden. Dort ist es um eine Sendung gegangen vom Reportageformat REC, eine Reportage über die junge Tat, die jungen Rechtsextremen. Eine Sendung, der so Distanz gefehlt hat. Der Reporter war eigentlich embedded bei der jungen Tat. Der Republikkollege von uns, der Basil Schöni, hat das in einem Artikel damals auch stark kritisiert. Anders ist dann die Diskussion bei der UBI verlaufen. Und das hat mich schon sehr erstaunt. Der Referent, eines von den 9 Mitgliedern von dieser UBI, hat eigentlich eine Verletzung vom Sachgerechtigkeitsgebot gesehen. Also er hat eben gesagt, es fehlt an Distanz. Aber die Diskussion ist dann gar nicht um diesen Punkt gereist, sondern um die Frage, darf man überhaupt über die Jungtat berichten? Das ist eigentlich völlig außer Frage. Also eben auch wir bei der Republik machen das regelmäßig. Ich glaube, da würde niemand sagen, über die dürfen wir nicht berichten. Die sind ein relevanter Faktor heutzutage in der Schweizer Politik, leider. Es geht um die Art und Weise. Aber die Diskussion ist damals einzig um die Frage gereist, ist es Zensur, was die Beschwerde will? Also soll der SRG das Maul verboten werden? Soll sie nur noch über linke, woke Themen berichten statt über rechts? Das habe ich doch eine erschreckend tiefe Debattenkultur gefunden.
Ich finde das Beispiel aber schon noch interessant. Wir selber, also die Republik, mein Kollege Basil Schöni und ich, haben ja auch mehrmals über die junge Tat geschrieben und recherchiert. Und wie du sagst, selbstverständlich steht außer Frage, dass man das darf, ja sogar muss. Aber natürlich ist immer die Frage, wie. Ich habe mir in diesem Zusammenhang eine Aussage von der UBI-Präsidentin Masha Sanchi rausgesucht. Und zwar hat sie in einem Interview Ende 2025 gesagt, nicht im Zusammenhang mit dem Fall von der jungen Tat, sondern ganz allgemein: Freude habe ich auch dann, wenn die, vielleicht ja nur angebliche, Minderheitsmeinung in einem Beitrag fair und angemessen zu Wort kommt. Und genau das ist mir in Sinn gekommen bei dem jungen Tat. Selbstverständlich geht es da nicht um eine Minderheitsmeinung, sondern geht es um die kritisch Beschreibung und die kritische Recherche über eine Minderheit und da eine rechtsextreme Minderheit.
Und ausgerechnet die UBI will jetzt den Albert Rösti also offenkundig stärken, allenfalls auch mit Sanktionsmöglichkeiten ausstatten. Allerdings will er die SRG auch noch in anderen Bereichen zurückbinden. So will er zum Beispiel, dass sie im Internet nur noch kurze Texte veröffentlichen dürfen. Rücksichtsnahme in der Seite auf die privaten Verlage, die sich davon nämlich konkurrenziert fühlen. Macht das Sinn?
Nein, ich finde, das ist offenbar, dass der Herr Rösti ein veraltetes Verständnis hat von der heutigen Medienwelt. Oder er will nicht sehen, wie stark dass der Abbau fortgeschritten ist. Es ist nicht so, dass die privaten Medien können den Platz besetzen können, den die SRG zurücklassen würde. Dort ist dann einfach nichts. Die SRG tut die Grundversorgung an Nachrichten in der Schweiz gewährleisten. Das kann kein anderes Medium mehr und es wird auch kein anderes Medium mehr tun. Und darum ist es zumindest, dass sie da die Inhalte, die sie audiovisuell aufbereitet, auch in Textform auf ihrer Webseite publizieren. Das ist auch schon lange nicht mehr der Fall, weil die SRG in vorauseilendem Gehorsam gegenüber den Verlegern sich selber zurückbinden und eine Maximalzeichenzahl von 1000 Zeichen. Das sind ganz kurze Texte. Also sie tut sich schon jetzt sehr stark sogar zurücknehmen. Und also, dass der Albert Rösti sich noch mehr zurückbinden will, das ist einfach völlig daneben.
Die 1000 Zeichen, die du, Priscilla, angetönt hast, die gehen ja zurück auf eine Vereinbarung, die die SRG-Direktorin Wille zusammen mit dem grossen Schweizer Medienkonzern, da Media ausgenommen, gemacht hat. Ich habe immer gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht. Angeblich hat man das gemacht, dass die Chancen für die Ablehnung der SRG-Initiative grösser werden. Ich glaube, das hat es überhaupt nicht gebraucht. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein grundlegendes Problem, dass die SRG-Verantwortlichen nicht selten in vorauseilendem Gehorsam einen Schritt zumachen zu den Privaten.
Es gibt neben den Beschwerdeinstanzen und dem Internet, wo sich die SRG beschränken soll, einen dritten Bereich, in dem der Albert Rösti gegen die SRG vorgeht. Er will nämlich, dass sie sich auf den sogenannten Kernauftrag beschränkt. Ein Wort, das allerdings weder in der Verfassung noch auf Gesetzesebene noch in der Konzession überhaupt gibt. Also ein rein politisches Framing. Was der Albert Rösti damit meint, ist, dass sich die SRG viel weniger um Unterhaltung und Sport soll kümmern, sondern sich soll konzentrieren auf Information, Bildung und Kultur. Gibt es denn überhaupt private Fernsehstationen, die bei Unterhaltung und Sport in die Bresche springen
könnten? Ich kenne mich bei der Unterhaltung zu wenig aus und beim Sport eigentlich auch nur als Medienkonsument. Wenn man zum Beispiel den Fußball nimmt, ist ja dort, dass dort private Stationen, zum Beispiel die Champions League, mehr oder weniger flächendeckend übertragen. Auch ausländische Fußballligen. Dort sind längstens die Privaten, die die öffentlich-rechtlichen Sender abgelöst haben. Das ist Fakt. Aber unter dem Strich, das finde ich wichtig, unter dem Strich ist es für den Konsument, für die Konsumentin, natürlich teurer. Ich sehe das selber, ich bin Fußballfan. Ich müsste, wenn ich alle europäischen Ligen schauen möchte, müsste ich etwa 4 verschiedene Abos abonnieren und jedes Abo kostet mich im Monat 30 Franken. Da sind wir mit 335 oder dann gleich mal 300 Franken für die ganze SRG natürlich noch sehr gut bedient.
Fassen wir zusammen. Ich habe in meinem Abstimmungskommentar, der am Montag in der Republik erschienen ist, geschrieben, der Albert Rösti futiere sich genauso wie die Verleger von den grossen privaten Medienhäusern um den Volkswillen und mache noch nicht einmal ein Geheimnis daraus. Stimmen die mir zu?
Ja.
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 Reden wir über die zweite wichtige Vorlage, die am Sonntag zur Abstimmung gekommen ist, die Einführung der Individualbesteuerung. 54% der Abstimmenden haben Ja gesagt zu dieser grössten Steuerreform seit Jahrzehnten, 46% Nein. Hat euch das letztlich doch ein relativ klares Resultat überrascht?
Ja, es hat eine Zeit lang so ausgesehen, als könnte das abgelehnt werden, was auch nicht erstaunlich ist, weil es ist eine Initiative gewesen, die von der FDP-Frauen aus ist gekommen. Die haben bekanntlich keine Mehrheit im Land. Sie ist bekämpft worden von SVP und Mitte. Die noch mit den konservativen FDPler haben eine Mehrheit im Land. Und das Interessante ist, dass die Linken die Steuerreform so stark unterstützt. Das hat auch dazu geführt, dass sie angenommen wurde. Weil auch das ist nicht selbstverständlich gewesen. Sie führt doch zu grossen Steuerausfällen und das ist bei den Linken meistens nicht so populär.
Ja, mich hat es auch überrascht. Und zwar ist es ja eine paradoxe Situation gewesen. Die Linken und Grünen, die für die Individualbesteuerung waren, die haben ja gleichzeitig müssen für weniger Steuereinnahmen stimmen. Das ist etwas, was die Linken und Grünen praktisch nie machen. Und die Rechten, gerade umgekehrt, die Individualbesteuerung wollen ablehnen, haben müssen sagen, wir stimmen gegen eine Steuersenkung. Und das würden ja SVP und Mitte, die dagegen sind, in jedem anderen Fall machen. Darum habe ich das letztlich schon überraschend gefunden. Ich glaube, was man schon sagen kann, aufgrund von dem Abstimmungsresultat, die Vorlage ist nicht als Steuervorlage angeschaut wurde, sondern, ich sage jetzt mal, als Gleichstellungs- oder, wenn man so ein bisschen salopp sagen will, als Emanzipationsvorlage für Frauen.
Der Sieg ist damit ein Sieg für die gesellschaftlich progressiven Kräfte im Parlament, während wir haben es gesagt, die SVP und vor allem auch die Mitte-Partei verloren haben. Die Mitte, die ja eine eigene Initiative zum Thema Heiratsstrafe im Köcher hat und die jetzt offenbar trotz der Annahme der Individualbesteuerung nicht mal zurückziehen will. Was haltet ihr da davon?
Das ist schon ziemlich frech, weil das wäre recht schwierig, wenn wir noch über die Mitinitiative abstimmen, die sich widerspricht mit der Initiative, die gerade angenommen wurde. Und es ist nicht sicher, wie es ausgehen wird. Die Mitte ist zuversichtlich, weil ihre Initiative eben ihr Konzept, das eigentlich auf eine Begünstigung von Ehepaaren ausläuft und viel teurer zu stehen als die Individualbesteuerung, die wir jetzt angenommen haben. Sie sagt, das kommt in die Verfassung und darum, die Verfassung ist natürlich steht über dem Gesetz und die Individualbesteuerung, die wir abgestimmt haben, ist ein Gegenvorschlag gewesen, darum Gesetz. Darum wird ihr Modell gelten. Aber es ist auch ein kleines zweifelhaftes Verständnis von der Demokratie, wenn man es an dem festhalten.
Ja, ich bin da anderer Meinung. Also, und auch entsprechend entspannt. Ich glaube, unsere Direktdemokratie sieht gewisse Instrumente vor, zum Beispiel die Volksinitiative. Und selbstverständlich, das ist meine Meinung, darf jede Partei oder letztlich jede Gruppierung eine Initiative lancieren und an einer Initiative festhalten, wenn sie das Gefühl haben, das ist wirklich eine gute Idee und die Idee ist auch mehrheitsfähig. Gerade beim letzten Punkt habe ich meine grossen Zweifel. Ich glaube, die Initiative ist nicht mehrheitsfähig, die wird abgelehnt werden und darum wird die Individualbesteuerung, wie sie jetzt im Gesetz vorgesehen ist, dann auch tatsächlich in Kraft treten.
Über die Initiative von der Mitte stimmen wir frühestens im Herbst, eher aber Anfang 2027 ab und eben wenn es ein Ja gibt auch dazu, dann wird es schwierig. Das sagst nicht nur du, Priscilla, so, sondern auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter.
Das ist wie wenn Sie sagen, ich trete der EU bei oder ich trete nicht der EU bei. Und dann müssen Sie das miteinander verbinden. Das ist relativ schwierig.
Was passiert denn konkret, wenn man zwei sich eigentlich widersprechende Ja hat? Weiss man das überhaupt? Oder herrscht dann wirklich das grosse Chaos?
Nein, das weiss man eigentlich nicht, Stand jetzt. Es ist schon plausibel, dass die Verfassung Vorrang hat. Damit werden die anderen nichtig. Also das ist noch gar nicht geklärt.
Aber als Verfassungsleihe würde ich schon sagen, die Initiative, wenn sie dann eben angenommen würde, hätte Vorrang, weil sie eben in der Verfassung eine Änderung will. Ich finde das Zitat von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter aber noch aus einem anderen Grund interessant, weil der Steuerausfall bei der Initiative von der Mitte, die wäre ja noch deutlich höher als jetzt bei dieser Individualbesteuerung. Und das finde ich eben auch parteipolitisch noch interessant. Man hat ja jetzt am Montag nach der Abstimmung gesagt, das ist ein grosser Sieg für die FDP oder für die FDP-Frauen oder für die FDP-Co-Präsidentin Susanne Vinzenz Stauffacher. Das stimmt natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ein Riesenproblem für die FDP, die ja bekanntlich will, an der Schuldenbremse festhalten.
Wir haben jetzt über die Abstimmungen vom letzten Sonntag geredet. Bereits ist aber auch der Abstimmungskampf lanciert worden für eine Initiative, über die wir am 14. Juni abstimmen. Am Montag hat das Bürgerliches Komitee darüber informiert, warum die SVP-Initiative 10 Millionen sind genug abgelehnt werden soll. Um was genau geht es überhaupt bei dieser Initiative?
Das ist eine gute Frage, weil ganz genau bin ich gar nicht sicher, viele Leute wissen, um was es ganz genau geht. Und ich habe nochmal den Initiativtext angeschaut und dort drin steht, dass die Einwohnerzahl von der Schweiz 10 Millionen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Dann hat man das Gefühl, ja, das ist ja gar nicht so krass. Aber im zweiten Satz vom Absatz 1 steht dann eben, ab 2050 kann der Bundesrat gewissermaßen den Grenzwert um den Geburtenüberschuss anpassen. Das heisst faktisch, wenn ich den Initiativtext richtig verstand, ist die Bevölkerungszahl von der Schweiz ab dem Jahr 2050 auf 10 Millionen eingefroren. Ich glaube, das geht ein bisschen vergessen in dieser ganzen Diskussion um die 10 Millionen Schweizer Initiative.
Warum startet der Abstimmungskampf so dermaßen früh, unmittelbar nach dem Abstimmungssonntag?
Ja, weil die Nervosität ist sehr gross, weil wenn diese Initiative angenommen wird, dann hat die Schweiz mehrere Probleme. Einerseits kann sie noch Stellen besetzen, kann sie noch Pflegerinnen und Pfleger finden für die Spitäler, kann sie noch Dauerwäscher finden, kann sie noch Leute finden, die die Hotelzimmer aufräumen. Und andererseits hat sie ein Problem mit der EU, weil, wie wir wissen, ist eines der Pfeiler der EU ist die Personenfreizügigkeit und die werden damit natürlich eingeschränkt. Und dann droht sie eigentlich den Zugang zu ihrem grossen Exportmarkt zu verlieren.
Gegner von der Initiative haben die Initiative ja unter dem Wort Chaos-Initiative subsumiert. Ich bin immer gegenüber dem Politmarketing sehr, sehr skeptisch und ob jetzt Chaos wirklich bei einem Ja zur Initiative käme oder nicht, das sei dahingestellt. Aber was man schon ganz klar sagen kann, das wäre ein massiver Bruch in verschiedenen Bereichen von der Schweiz mit dem, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei uns ausgesehen ist.
Am vergangenen Sonntag hat sich bei der SRG-Halbierungsinitiative einmal mehr gezeigt, dass eine Volksinitiative von der SVP abgelehnt werden kann, wenn alle anderen Parteien zusammenheben und gut mobilisieren. Etwas, was wir ja auch im letzten Jahrzehnt schon ein paar Mal gesehen haben, zum Beispiel bei der Durchsetzungs- und der Begrenzungsinitiative. Gibt euch das Zuversicht im Hinblick auf die 10 Millionen Initiativen?
Auf eine Art schon, aber andererseits muss man auch sagen, dass gerade im Bereich Zuwanderung der SVP immer wieder ein Überraschungserfolg ist gelungen. Eben zum Beispiel bei der Masseneinwanderungsinitiative, mindermaßen auch bei der Minarettinitiative. Darum muss man schon auf alles gefasst sein.
Ja, ich glaube, im Grundsatz ist das richtig. Ich selber habe mal in einem Kommentar in der Republik geschrieben, es braucht eine Art Koalition der Vernunft oder der Vernünftigen. Ich bin auch kritisiert worden, weil natürlich die SPler meinen, die FDPler sind sicher nicht vernünftig und umgekehrt auch. Ich glaube es aber schon, das hat man zum Beispiel bei den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU schon gesehen. Die bilateralen Verträge sind eigentlich nur zustande gekommen, weil mehr oder weniger alle gegen die SVP waren. Und bei verschiedenen Abstimmungen ist das tatsächlich so auch passiert. Aber Priscilla hat es gesagt, das letzte Beispiel, wo es um Zuwanderung gegangen ist, ist die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative 2014. Dort ist das ganze Polit- und Wirtschafts- und Kultur- und Gesellschaftsestablishment von der Schweiz gegen die SVP gewesen. Und die SVP hat gleich die Initiative gewonnen, durchgebracht mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit. Und das muss man schon sagen, die ist dann nicht ganz so krass gewesen wie die 10 Millionen Schweizer Initiativen, die im Juni zur Abstimmung kommen.
Im laufenden Jahr wagt die SVP gerade mit 3 Volksinitiativen den Hosenlupf. Bei der SRG-Halbierung ist sie jetzt gescheitert. Bei der 10-Millionen-Initiative ist das Rennen offen. Bei der Neutralitätsinitiative, die dann im Herbst an die Urne kommt, hat sie gemäss Umfragen eher schlechte Karten. So wie ich das interpretiere, geht es bei allen 3 Abstimmungen auch um die Frage, wie sich die Schweiz zum Trumpismus soll positionieren soll, zu seinem Gesellschaftsentwurf, also gegen freie Medien, gegen Einwanderung, gegen Sanktionen gegenüber Russland. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, es gibt Überschneidungen zwischen dem SVP-Parteiprogramm und der Politik von Donald Trump in den USA. Oder? Das ist eigentlich nicht neu. Es hat auch gewisse, sagen wir mal, freundschaftliche Bekundungen gegeben aus der SVP gegenüber dem Trump nach seiner Wahl, seiner zweiten Wahl. Die sind recht ruhig geworden in letzter Zeit, vor allem seitdem dass der Trump direkt gegen die Schweiz vorgeht. Das diskutiert man nicht. Aber das Programm dahinter bleibt natürlich das Gleiche.
Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich stehe immer noch, nach Jahren, unter dem Eindruck von der Christoph-Blocher-Biografie, die Markus Somm geschrieben hat. Und dort drinnen, glaube ich, kann man herauslesen, was eigentlich das Programm und das tiefe politische Verständnis von Blocher und von der SVP in Sachen Schweiz ist. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Blocher und die SVP mit ihm sagen, es gibt den Sonderfall Schweiz. Die Schweiz ist etwas Besonderes. Auf der ganzen Welt gibt es nur eine Schweiz und die müssen wir bewahren und verteidigen gegen alles Böse. Und die Initiative, die du jetzt angetönt hast, die geht im Kern, glaube ich, immer um das.
Das ist jetzt ein bisschen romantisierend. Da sind knallharte Wirtschaftsinteressen dahinter, gerade bei der Neutralitätsinitiative. Da geht es darum, dass man Geschäfte machen kann mit allen, auch mit denen zu Russland. Gerade Ems Chemie von der Familie Blocher macht ja Geschäfte mit Russland und mit China. Man will das nicht gefährden. Also das hat nichts mit einer romantischen Überhöhung von der Schweiz als Sonderfall zu tun. Das sind ganz andere Interessen.
Also es ist mir natürlich nicht um die Romantisierung von irgendwelchen SVP-Bildern von der Schweiz gegangen. Ich wollte nur sagen, was eigentlich das Grundverständnis von Blocher ist, dass die Schweiz eben ein Sonderfall ist. Selbstverständlich bin ich nicht der Meinung, dass die Schweiz ein Sonderfall ist. In gewissen Bereichen kann man sagen, die Schweiz hat etwas, was andere Staaten nicht haben. In vielen anderen Bereichen funktioniert die Schweiz ja bekanntlich genau gleich wie all die anderen Staaten. Und was du gesagt hast in Sachen Wirtschaftsbeziehung, selbstverständlich steht die SVP auch, ich sage jetzt einmal, bös gesagt, für einen kompasslosen Multilateralismus. Das heisst, wir machen einfach mit allen Geschäften, wenn es nur irgendwie geht.
Wir werden in der Sondersession sicher wieder über die SVP reden und dann auch nochmal ausführlich über die Initiative 10 Millionen sind genug. Für heute war es das aber von dieser Folge. Gerne empfehle ich Ihnen an dieser Stelle noch ein neues Angebot von der Republik. Ab sofort kann man nämlich unser Briefing aus Bern kostenlos als Newsletter abonnieren. Im Briefing aus Bern fassen wir Ihnen jeden Donnerstagmorgen zusammen, was in der Schweizer Politik gerade aktuell ist. Abonnieren können Sie das Briefing auf republik.link/bab. Wir freuen uns, wenn Sie im Dialog über die Abstimmungsresultate vom vergangenen Sonntag oder auch über 10 Millionen Initiativen diskutieren. Oder wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen die Sondersession ganz generell gefällt. Per Sprachnachricht auf die Nummer 079 507 6059 oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es heute in 2 Wochen. Klicken Sie doch gerne noch geschwind auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Danke euch. Merci.